Krebserkrankungen gehören zu den großen medizinischen Herausforderungen. In unserem Podcast Krebsforschung im Gespräch sprechen WissenschaftlerInnen aus dem Vera-Verbund über aktuelle Themen aus ihrer Forschung. Kurzweilig, offen, einfach und verständlich. Hören Sie jetzt Krebsforschung im Gespräch, den Podcast von Vera, dem Verbund der onkologischen Spitzenzentren Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Krebsforschung im Gespräch. Mein Name ist Anne Kolikowski und heute bin ich im Patienten- und Angehörigenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern am Campus des Universitätsklinikum Regensburg und ich spreche mit Herrn Dr. Rechenmacher. Herr Dr. Rechenmacher ist Oberarzt in der interdisziplinären Palliativmedizin am Universitätsklinikum Regensburg. Er ist Leiter des Zentrums für Palliativmedizin und er leitet die Arbeitsgruppe Palliativmedizin am Comprehensive Cancer Center Ostbayern. In dieser Folge werden wir darüber sprechen, wie die Versorgung und insbesondere die Forschung aussieht, wenn der Krebs unheilbar ist, welche besonderen ethischen und methodischen Herausforderungen es für die Forschung gibt, warum es eine Forschung am Lebensende braucht und welche konkreten Forschungsfragen zurzeit untersucht werden. Sie dürfen gespannt sein und sich auf ein interessantes Gespräch mit Herrn Dr. Rechenmacher freuen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wie ich gerade schon gesagt habe, soll es in dieser Folge eben um die Forschung im Bereich der Palliativmedizin gehen. Daher würde ich Sie doch zum Anfang unserer Folge einmal bitten, zu erklären und uns mal ins Bild zu bringen, was bedeutet eigentlich Palliativmedizin und was ist eigentlich eine palliative Behandlung?
Das ist eine sehr wichtige Frage und gut, dass wir damit beginnen, weil die meisten Menschen verbinden mit Palliativversorgung im Prinzip die Begleitung sterbender Menschen. Und das ist nicht verkehrt. Palliativversorgung beinhaltet auch die Begleitung sterbender Menschen, ist aber deutlich mehr. Es geht letztendlich darum, dass Menschen, die eine nicht heilbare Erkrankung haben, ganz viele verschiedene Probleme, Bedürfnisse, Nöte haben. Und es geht weit über die rein medizinischen Fragen, was die Behandlung der Erkrankung betrifft, hinaus. Es gibt körperlich belastende Symptome wie Schmerzen, Atemnot. Aber eben auch psychische Belastungen, das Beschäftigen mit der nicht heilbaren Erkrankung, den Auswirkungen, das betrifft auch die Angehörigen. Man lebt ja nicht allein, es sind andere mit betroffen. Und man stellt sich im Bewusstsein der eigenen Endlichkeit natürlich auch so existenzielle Fragen nach dem Sinn des Lebens. Alles das sind die Dinge, die Menschen, die eine nicht heilbare Erkrankung haben, beschäftigen. Und das ist genau der Ansatz, wo Palliativversorgung ins Spiel kommt. Wir wollen diese Bedürfnisse, diese Nöte aufgreifen und ein umfassendes Hilfsangebot unterbreiten.
Wir haben jetzt ja gerade über palliative Behandlung und Therapie gesprochen. Wie genau würden Sie das denn definieren, wenn Sie quasi eine Begriffsbestimmung abgeben müssten?
Also es ist gut, dass wir darüber reden. Palliativversorgung ist letztendlich, wenn wir es fachchinesisch nennen, ein ganzheitlicher Ansatz. Was heißt es? Wir sehen, ein Mensch ist also mehr als nur das, was die Erkrankung mit ihm macht, die körperlichen Symptome, die wir gut behandeln, aber auch diese anderen Dinge, das Psychische, das Soziale, das Umfeld und auch diese ganz grundsätzlichen Fragen, das Existenzielle, das Spirituelle, spielt genauso eine Rolle. Und für diese vier, wie sie heißen, personalen Dimensionen, das, was uns als Mensch ausmacht, das findet in der Versorgung Berücksichtigung.
Und ist das dann quasi über den ganzen Zeitraum der Behandlung? Also ich meine, wann fängt so eine palliative Behandlung an? Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Die letzten 2 Wochen, die letzten 12 Monate?
Wir reden jetzt, also wenn wir in der Palliativversorgung von Lebensende reden, dann meinen wir primär mal die letzten 12 Monate. Also auch diese Abgrenzung bewusst von nur vom Sterben. Aber ganz grundsätzlich ist so, die Palliativversorgung beginnt ab dem Zeitpunkt der Diagnose einer nicht heilbaren Erkrankung. So steht es auch in der Leitlinie mit drin. Die Frage ist nur, wie viel Palliativversorgung brauche ich? Es gibt quasi eine Grundversorgung, das macht der Onkologe, der Hausarzt, das ist meistens oft zu Beginn oder im Verlauf lange Zeit ausreichend. Und immer wenn es besonders knifflig wird, besonders schwere Schmerzen, schwierig einzustellende Atemnot oder eben auch besondere Belastungen in diesen anderen Bereichen, dann kommt spezialisierte Palliativmedizin mit dazu. Und da spielt es weniger eine Rolle, wann das ist, im Sinne von Zeit oder verbleibender Lebenszeit, als der Zeitpunkt. Dann, wenn der Patient es braucht, dann soll er die Versorgung bekommen.
Ja, dann bringen Sie uns doch noch mal ein bisschen weiter noch ins Bild. Was genau machen Sie denn? Also wie sieht die Palliativtherapie aus für den einzelnen Patienten? Oder wie kann sie aussehen?
Also wir müssen unterscheiden, es gibt ja zwei Bausteine, wenn wir von palliativer Therapie reden. Das eine ist die onkologische Therapie, also die Behandlung der bösartigen Grunderkrankung. Das macht der Onkologe, der Hämatologe. Wir als Palliativmedizin beschäftigen uns sozusagen mit dem Außenrundum, was jenseits der eigentlichen Behandlung der Erkrankung eben für den Patienten eine Rolle spielt.
Ja, damit haben Sie schon die Unterschiede zwischen den verschiedenen Therapien gut aufgezeigt. Daher würde ich jetzt mal einmal vielleicht auch ein bisschen provokant fragen wollen, ist es quasi der übliche Weg, also ist es durchaus bei jedem Patienten oder bei vielen Patienten eben der Fall, dass eine Krebsbehandlung in die Palliativmedizin zu einem gewissen Zeitpunkt übergeht? Also erhalten alle Krebspatienten irgendwann eine palliative Therapie?
Sie sollten alle eine palliative Begleitung erhalten. Früher war es so, dass man erst die onkologische Therapie ausgereizt hat und in Anführungszeichen, wenn man dann nichts mehr tun konnte, dann hat man Palliativversorgung sozusagen auf den letzten Drücker noch angeboten. Heute versuchen wir das anders zu machen. Wir wissen, dass diese Belastungen, von denen ich jetzt schon gesprochen habe, dass die eben nicht nur am Lebensende auftreten, sondern über den ganzen Zeitraum einer nicht heilbaren Erkrankung. Und darum versuchen wir das heute parallel beides anzubieten, die onkologische Behandlung wie auch die Palliativversorgung. Und wann beginnt es? Dann, wenn der Patient oder die Angehörigen es brauchen.
Okay, also genau da setzt auch meine nächste Frage schon an, eben diese Entscheidung, wann solche Therapien ja letztlich genutzt werden. Das ist ja sicherlich nicht einfach. Wann und vor allem mit wem werden solche Entscheidungen getroffen? Ist es so, dass die PatientInnen auch von sich aus eigenständig und selber sagen können, ich glaube, ich möchte und ich brauche jetzt eine palliative Medizin oder eine Unterstützung in dieser Hinsicht?
Ja, also letztendlich gibt es zwei Wege. Das eine ist, der behandelnde Arzt selber erkennt einen entsprechenden Bedarf aufgrund der Untersuchungen oder der Gespräche, die er geführt hat. Oder er glaubt, dass die Gesamtkonstellation eine ist, wo es sinnvoll wäre, Palliativversorgung mit hineinzubringen. Aber gleichzeitig kann die Initiative auch vom Patienten ausgehen. Sie soll und darf auch vom Patienten oder den Angehörigen ausgehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir versuchen heute auch mit Screening-Methoden sozusagen die Patienten herauszufiltern, die einen entsprechenden Unterstützungsbedarf haben, dass sie nicht durchs Raster fallen.
Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen und Sie haben es schon geklärt. Lange Zeit war es ja so, dass Palliativmedizin quasi gleichgesetzt wurde mit dann stirbt man oder dann stirbt man eventuell sehr bald. Aber dass das nicht der Fall ist, haben wir schon gehört. Gerade aber im Hinblick auf die Forschung, die bereits erfolgt ist und die vielen Ergebnisse, die Sie in diesem Bereich schon gesammelt haben und die das Ganze schon verändert haben, bringen Sie uns doch mal auf den aktuellen Stand. Wie ist denn jetzt die Bedeutung der Palliativmedizin? Was hat sich schon verändert?
Cicely Saunders ist die Begründerin der Palliativmedizin. Die hat quasi mit Null angefangen. Ihre Forschung war, dass sie versucht hat, mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln Mitte der 60er Jahre Schmerzen von onkologischen Patienten zu behandeln. Da gab es nicht so viele Medikamente, die waren sehr bitter, haben nicht geschmeckt und sie hat dann Gin in diese Formulierungen dazugegeben, dass wenigstens der Geschmack besser ist. Das ist sozusagen die Geburtsstunde von Palliativforschung. Gin mag vielleicht heute auch noch eine Rolle spielen in anderer Bedeutung, aber darum geht's. Also was können wir tun, wenn jemand eben in dem Fall Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen hat, aber eben auch die anderen Dinge, damit wir wirkungsvoll, effektiv diese Beschwerden lindern können? Und ich sage dann gleichzeitig auch noch nebenwirkungsarm. Die Frage ist simpel, aber die Beantwortung ist schwierig. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo Palliativforschung ansetzt. Also wie ist die jetzige Versorgung? Wie können wir sie verbessern? Wo soll es hingehen? Und das Ziel ist immer der Patient. Eine optimale Versorgung vom Patienten, Klammer auf, auch seiner Angehörigen. Und das ist nicht immer trivial zu beantworten. Und da hat Palliativforschung die letzten 30, 40 Jahre sehr, sehr viel erreicht, dass wir mit den Strukturen, die wir heute haben, schon sehr, sehr effektiv helfen können. Aber es sind bei weitem noch nicht alle Fragen beantwortet.
Okay. Ja, aber genau da muss ich auch noch mal nachhaken oder einsetzen, vielleicht noch mal auch provokant nachfragen. Darf man denn nicht am Lebensende quasi einfach in Ruhe sterben? Also braucht es da wirklich noch eine Forschung? Warum macht man das?
Also die Antwort ist natürlich, darf man friedlich am Lebensende sterben. Ich würde aber die Situation andersrum betrachten. Wir tun alles am Lebensanfang, vor der Geburt, mit der Geburt und unmittelbar der Versorgung eines Neugeborenen, dass Kinder optimal einen Start ins Leben haben. Und ich würde provokant fragen, warum soll die gleiche Sorgfalt nicht auch am Lebensende gelten? Also warum wollen wir nicht auch alles dafür tun, dass Menschen am Lebensende friedlich und gut sterben können? Und die Frage ist ja, was ist gut und friedlich. Und dafür sollten wir einfach mehr und besser Bescheid wissen.
Ja, vielen Dank für diese Sichtweise. Das ist ja wirklich nochmal etwas sehr Veränderndes. Also auch ich habe gerade gedacht, wow, da haben Sie natürlich absolut recht. Anfang und Ende sind zwei ganz elementare Bausteine in unserem Leben. Natürlich auch gefüllt von einer großen Mitte, aber absolut, da sollte man natürlich auch drauf Rücksicht nehmen. Das heißt also letztlich, dass man Forschung in der Palliativmedizin am Ende der Lebenszeit also wirklich nicht als Zeitverschwendung ansehen kann. Also auch wenn es noch ein bisschen Zeit ist, die bleibt, es ist trotzdem eine sinnvoll genutzte Zeit unter Umständen, richtig?
Absolut. Und sinnvoll in mehrerlei Hinsicht. Also primär mal, um Erkenntnisse zu gewinnen, was können wir besser machen. Auch die Menschen selber, die Palliativpatienten, nehmen oft gerne an diesen Studien teil. Also das ist die Rückmeldung, die wir kriegen, dass sie etwas Gutes tun können. Auch wenn sie selber vielleicht von den Ergebnissen unmittelbar nicht mehr profitieren, profitieren andere Menschen davon. Und das ist ein häufiger Beweggrund, auch an diesen Befragungen oder Untersuchungen teilzunehmen.
Mhm. Dann lassen Sie uns doch auch gleich da mal ganz konkret werden. Gibt es denn genügend Palliativforschung? Wo liegt quasi der Bedarf? Und welche Forschungsfragen stellen Sie sich denn zurzeit für die Palliativversorgung?
Also ob es genug gibt, würde ich mal sagen, nein. Die Palliativforschung ist, wenn man so möchte, in Deutschland durchaus untermotorisiert im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Es gibt gerade mal an jeder zweiten Universität knapp einen Lehrstuhl für Palliativversorgung. An anderen Standorten gibt es halt engagierte Menschen, die in diesem Bereich aktiv sind, die forschen, aber die großen Strukturen fehlen noch. Also man erkennt schon, da sind wir international nicht an der Spitze. Was sind die Fragen, die uns beschäftigen? Naja, es ist eine ganze Bandbreite. Also wir hatten schon viel über Symptomkontrolle gesprochen, also sprich gute Behandlung von Schmerzen und Atemnot. Aber eben auch diese anderen Dinge, das, was Menschen beschäftigt, welche Versorgungsstrukturen brauchen sie? Also wie muss eine Palliativstation funktionieren oder eine Betreuung zu Hause, wo ein komplexes Netzwerk letztendlich ineinander greift? Wie kann man das optimieren, dass wirklich am Schluss eine gute Versorgung für den Patienten rauskommt? Wir haben Fragen der Kommunikation. Wie können wir diese schwierigen, existenziellen Dinge gut besprechen? Und zwar auf eine Art und Weise, sodass die Informationen, die der Patient haben möchte, gut bei ihm verständlich ankommen. Das hört sich vielleicht trivial an, aber ist natürlich aufgrund der Inhalte, über die wir reden, oft besonders herausfordernd. Oder wir haben auch ethische Fragen. Also oft ist es nicht so ganz klar, was ist das richtige Handeln? Also nicht die medizinische Frage nach einer Behandlung, sondern ganz allgemein. Wie können wir in einer schwierigen Situation uns für etwas gut entscheiden, was dem Patienten hilft? Ja, dieses Abwägen. Und dazu brauchen wir Richtlinien, dazu brauchen wir Hintergründe. Und die müssen wir quasi erarbeiten.
Okay. Ja, können Sie uns vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel nennen von einer konkreten Forschungsfrage, die Sie so in letzter Zeit bearbeitet haben aus Ihrem Forschungsbereich, sodass wir mal einen tiefen Einblick in Ihre richtige Arbeit quasi bekommen?
Naja, hört sich vielleicht auf den ersten Moment auch ganz trivial an. Wir haben untersucht, welche Bedürfnisse und Belastungen Angehörige haben, von deren Patienten bei uns in der spezialisierten Palliativversorgung in Behandlung sind. Wir haben viel über Patienten gesprochen. Der Patient ist der primäre Ansprechpartner. Palliativversorgung adressiert aber primär und ganz bewusst eben auch die belasteten Angehörigen. Aus der Literatur weiß man schon, dass Angehörige belastet sind. Aber in der Regel steht der Patient im Vordergrund und die Angehörigen stellen ihre eigenen Bedürfnisse oft hinten an. Also für uns ist es eine gewisse Herausforderung. Wir wissen zwar, die Angehörigen sind oft stark belastet. Also wir könnten vielleicht auch ein Hilfsangebot machen. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, was dem konkreten Angehörigen sozusagen unter den Nägeln brennt. Und in den Gesprächen führt sozusagen erstmal der Patient. Also war die Frage, wie kriegen wir raus, dass das, was wir annehmen können, tatsächlich uns zur Verfügung steht, um dann ein maßgeschneidertes Hilfsangebot machen zu können. Wir haben uns dann letztendlich dran gemacht, einen Fragebogen zu entwickeln. Da gab es in der Literatur einige, die sich aber primär mit den Bedürfnissen pflegender Angehöriger beschäftigt haben. Also mit Menschen, die konkret in der Versorgung ihres schwerkranken Angehörigen schon involviert sind. Das deckt aber eben nur einen gewissen Teil ab. Weil wenn jemand bei uns auf der Palliativstation ist, dann geht es wahrscheinlich nicht um die primäre Pflege, weil die wird auf der Station übernommen. Es geht auch nicht um Symptomkontrolle, weil das machen auch die Kollegen auf der Station. Es geht um das, was außen und dumm noch sozusagen nicht so klar ausgesprochen werden kann. Und wir haben einen Fragebogen entwickelt, mit dem es uns zumindest nach der Rückmeldung der Angehörigen gelungen ist, diese Bedürfnisse einfach zu erfragen. Das ist ein Fragebogen, der sehr verschiedenen Bereiche, also nicht nur das Körperliche, sondern auch das Psychische, das Miteinander abfragt. Und weil wir quasi das mit einem simplen Tool eines Fragebogens, den die Angehörigen ausfüllen können, wann sie möchten und abgeben können, wenn sie fertig sind sozusagen, diese Information dann zur Verfügung haben.
Mhm. Können Sie vielleicht für unsere ZuhörerInnen mal ein paar Beispiele bringen? Was brennt quasi den Angehörigen unter den Nägeln? Welche Bedürfnisse sind denn da? Was wurde denn so genannt?
Man kann sich vorstellen, dass die Bedürfnisse und die Sorgen von Angehörigen in solchen Situationen dementsprechend breit berichtet werden. Das reicht von zum Beispiel eigenen körperlichen Beschwerden, die sie als Folge letztendlich des langen und intensiven Kümmerns haben. Es gibt so einen Rollenkonflikt, also primär ist man mal Angehöriger und man möchte als Angehöriger natürlich alles für den Kranken tun. Und oft werden die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt, sodass halt, ich sage mal, die eigenen körperlichen Beschwerden nicht angegangen werden. Ja, sie werden vernachlässigt. Damit wird es aber erstmal nicht besser. Und gleichzeitig trauen sie sich oft gar nicht diese Information, also das, was sie können es artikulieren, aber sie trauen sich nicht zu sagen. Wir sagen, ja, der Angehörige ist ja noch viel kränker. Ja, der ist sterbenskrank. Was soll ich jetzt mit meinen, in Anführungszeichen, Wehwehchen kommen? Okay. Und überhaupt, dass man ihnen die Möglichkeit ergibt und sagt, pass auf, das, was dich hier belastet, ist für uns genauso wichtig und wir können dir in dieser Situation auch Entlastung schaffen. Das war für viele Angehörige eine ganz neue Erfahrung.
Augenöffnend wahrscheinlich, ne?
Ja, und Plattform bieten. Mhm. Also das war eine der wichtigsten Rückmeldungen war, mhm. Also ich würde diesen Bogen auch anderen Leuten empfehlen. Ich finde das Format prima. Ja? Also weil ich meine Bedürfnis, das, was mich momentan beschäftigt, äußern kann, ohne dass ich sozusagen das Gefühl auf Kosten meines Angehörigen, der schwer krank ist, tun kann.
Okay. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz konkret auf die Art der Forschung eingehen. Denn gerade im Rahmen dieses Podcasts oder dieser Podcast-Reihe möchten wir Einblicke in diese verschiedensten Forschungsbereiche geben. Jetzt haben unsere Zuhörerinnen an verschiedenen Stellen schon Einblicke in den Aufbau und den Ablauf von Studien erhalten. Aber in Ihrem Fachbereich gibt es doch sicherlich auch ganz besonders methodische Herausforderungen für die Studien oder eben Besonderheiten in der palliativmedizinischen Forschung. Welche sind das denn?
Nun gut, also das Erste, denke ich, ist der Patient selber. Die Herausforderung ist sicherlich, dass wir die Studien so basteln und designen, dass die Menschen, die natürlich schwer krank sind und gewisse Einschränkungen vielleicht in der Leistungsfähigkeit haben, also mit der Dauer, wie lange sie an einer Untersuchung teilnehmen, einfach da Rücksicht nehmen müssen. Also der konkrete Aufbau so einer Palliativstudie ist oft anders als in der, Anführungszeichen, normalen Welt. Das Zweite ist, methodisch, also wir können so diese klassischen doppelt blinden, randomisierten Studien, wie wir sie üblicherweise tun, das können wir natürlich am Lebensende schlecht machen. Also wir brauchen eigene Forschungsdesigns, die gezielt für diese besonderen Herausforderungen oder Anforderungen passend sind. Das Dritte, und das ist vielleicht die größte Herausforderung, wie auch die größte Freude für Palliativforschung ist, wir machen das in der Regel multiprofessionell. Das heißt, es ist nicht eine rein medizinische Frage, wo der Arzt eine Frage klärt oder eine pflegerische Frage, sondern da spielen Geisteswissenschaften, Soziologie, Ähnliches spielen eine Rolle. Also multiprofessionell, so wie wir arbeiten, so forschen wir auch. Wir haben im Prinzip alle die gleiche Welt, die wir sehen, aber doch unsere eigene Wahrnehmung. Das hat die große Herausforderung, dass wir miteinander irgendwie ins Gespräch kommen müssen. Wir müssen eine eigene Sprache finden, damit wir uns über das, was wir sehen, wie wir es wahrnehmen, austauschen können. Das ist mal die große Herausforderung, aber gleichzeitig auch die Chance, weil es eben nicht nur der eigene Blick aus der eigenen Profession ist, sondern eben die andere Sicht die gleiche Wertigkeit bekommt. Und so wir diese ja doch sehr komplexen Gegenstände, mit denen wir uns beschäftigen, von verschiedenen Seiten beleuchten können und dementsprechend auch besser erfassen können. Und das macht dann auch Spaß. Das ist das Schöne an der Palliativforschung, würde ich sagen, dass man da über den eigenen Tellerrand weit hinausschaut und da in einem großen Team mit unterschiedlichen Brillen sozusagen auf die Sache schauen kann.
Schön. Okay, jetzt hatten Sie gerade schon zum Design speziell gesagt, dass Doppelverblindung nicht möglich ist. Das erklärt sich ja vielleicht auch schon von selbst. Aber ich würde da gerade noch mal gerne ansetzen. Ist es eigentlich auch möglich, sowas wie Interventionen mit den Patienten zu machen, die über einen längeren Zeitraum gehen? Können Sie überhaupt Langzeiteffekte untersuchen? Und haben Sie so etwas wie Kontrollgruppen?
Ja, das ist vielleicht eine der großen Herausforderungen in der Palliativversorgung. Also Kontrollgruppen ist schon schwierig, weil wir natürlich primär das, von dem wir ausgehen, dass es die bestmögliche Versorgung ist, den Patienten anbieten wollen. Es gibt ja nicht viel Zeit, sozusagen dann einen anderen Weg noch zu wählen. Und das ist das Zweite. Unsere Patienten haben oft nicht viel Zeit, sodass dieses klassische auf den Langzeitverlauf zu schauen bei unseren Patienten in den Hintergrund tritt. Wir wollen Linderung im Hier und Jetzt. Und Langzeiteffekte sind für die Patienten oft nicht von Bedeutung.
Wie gehen Sie denn ganz konkret damit um, wenn PatientInnen während einer Studie versterben und Sie quasi in Anführungszeichen Ihre Forschungsfrage an oder mit diesen Patienten nicht beantworten konnten oder zu Ende beantworten konnten?
Na, damit rechnen wir. Man macht ja vorbereitende Arbeiten, wo man dann diese Studie plant. Und wir rechnen damit, dass eben ein größerer Anteil, als es bei anderen Studien üblich ist, eben nicht bis zum Ende mit dabei bleibt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil Patienten versterben, sondern einfach vielleicht, weil die Kraft nicht ausreicht, um einen Fragebogen zu beantworten oder eben an einem Interview teilzunehmen.
Okay. Wir hatten gerade schon über die Ethik gesprochen und eben festgestellt, dass es sicherlich viele verschiedene ethische Bedenken gibt bei Forschungsvorhaben mit schwerkranken Menschen. Wie wird das denn sichergestellt, dass die ethischen Aspekte berücksichtigt werden? Wird hier anders beurteilt, wenn es eben um Forschung mit schwerkranken Menschen geht? Wie macht das die Ethikkommission letztlich? Also haben Sie größere Hürden oder Herausforderungen zu bewältigen als in anderen Forschungsbereichen?
Also zunächst, alle Palliativforschung geht auch durch die Ethikkommission, wie jede andere Forschung auch. Also es wird von der Seite mal sichergestellt, dass ein Basislevel an Prüfung stattgefunden hat. Die Frage ist, ob über diese Basiskriterien noch andere Kriterien angelegt werden müssen. Und das sind die Dinge, die wir schon angesprochen hatten. Also es wird berücksichtigt von vornherein schon, dass die Belastungen, die die teilnehmenden Menschen haben, überschaubar sind und für ihre Situation angemessen sind. Ein Problem, was wir manchmal haben, ist, dass die Hürden, die vermeintlich für diese Studien angelegt werden, gefühlt etwas höher angelegt werden als für vergleichbare Studien außerhalb des Palliativbereichs, weil irgendwie so intuitiv das Gefühl da ist, man müsste diese Menschen als besonders vulnerable Gruppe besonders schützen. Und das wird quasi einerseits sicherlich berücksichtigt in der Art, wie wir Forschung designen, aufbauen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Menschen fragen, die an den Studien teilnehmen, die sehen diese vermeintlichen Hürden oder ethischen Probleme, die so ausführlich in der Literatur oft diskutiert werden, selber nicht. Da gibt es interessanterweise ja nicht viel, aber es gibt ein paar Studien, wo man die Leute selber gefragt hat. Also seid ihr bereit, an Studien teilzunehmen? Ist es für euch eher schön oder eine Belastung? Wie steht ihr dazu? Und die überwiegend Meinung ist positiv. Also auch gut, wenn wir an Studien teilnehmen können. Und vor allem das Fazit, wir möchten selber entscheiden, also ich möchte entscheiden, ob ich an einer Studie teilnehme oder nicht. Und das soll kein anderer für mich entscheiden.
Okay, genau. Also die Patienten haben immer noch ein Mitspracherecht, logischerweise.
Ja, unbedingt. Also sie wollen nicht sozusagen paternalistisch irgendwie geschützt werden, so nach dem Motto, ich halte mal die Studie vor dir fern, sondern die meisten Patienten sagen, sag mir, was du im Angebot hast, warum möchtest du das machen? Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn man erklärt, was ist der Grund, dass wir diese Studie machen? Dass es nicht nur um Wissenschaft als solches geht, sondern einem immer das Ziel auch hat, konkret Versorgung zu verbessern, dann werden die meisten mitmachen, gerne mitmachen.
Ja, jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass viele PatientInnen eben gerne teilnehmen. Was motiviert denn gerade diese schwerkranken Menschen besonders, an solchen Studien teilzunehmen? Vielleicht auch, wenn sie selber das Forschungsergebnis ja gar nicht mehr hören werden.
Also ein häufiger Beweggrund ist, etwas Gutes zu tun. Ja, für einen anderen, der in einer vergleichbaren Situation eines Tages ist, dass diesem besser geholfen werden kann als jetzt ihm selber. Und je nachdem, welche Studien wir so machen, es gibt ja auch so existenzielle Fragen. Manche empfinden auch Freude daran, sich mit schwierigen, sie beschäftigenden Fragen nochmal auseinanderzusetzen. Man darf sich ja Forschung nicht so vorstellen, da kriegt man irgendwann einen Fragebogen vorgesetzt oder ein Interview geführt, sondern da gibt es ja ein Rahmenprogramm aus und um. Und wenn jemand sozusagen an einem Thema teilnimmt, wo wir über Tod und Sterben reden, dann wird jemand aufgefangen, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Also allein die Intervention kann sozusagen schon nochmal ein Extra für den konkreten Patienten bieten.
Jetzt hatten Sie gerade Interventionen bzw. Interviews eben gesagt. Was machen Sie dann in diesen Interviews rundherum? Also gibt es quasi auch Gesprächsgruppen, dass mehrere Personen zusammenkommen und über verschiedenste Themen sprechen? Oder ist das immer ein 1:1 Gespräch, was Sie da eben führen? Wie genau kann sowas aussehen?
Also ein beliebtes Tool in der Forschung allgemein sind Fragebögen. Da kreuzt der Patient irgendetwas an und am Schluss ist es halt ein Blatt Papier mit Daten drauf. Das funktioniert, wenn ich den Blutdruck erfasse oder Schmerzen von mir aus abfrage. Die Fragen, die wir uns in der Forschung stellen, sind oft Fragen, da gibt es keinen richtig oder falsch oder keine Graduierung von 1 bis 5. Und es gibt oft auch wenig Informationen, die davor schon existieren. Wir machen Grundlagenforschung, jetzt nicht im Labor, wo wir ein Gen klonieren oder Ähnliches, sondern in dem Fall, wir beschäftigen uns mit einer Frage, die so noch nicht beantwortet wurde. Und um die Informationen zu kriegen, führen wir nach Vorbereitung und wir entwickeln dann Interviewleitfaden, führen wir mit den Menschen Gespräche, so wie wir heute gemeinsam hier zusammensitzen. Und wir werten das aus, was die Menschen erzählt haben. Ja, da gibt es bestimmte Regeln, wie man das tut. Und man kann auf diese Art und Weise ganz viele Informationen zu einem Thema gewinnen, die man davor nicht hatte. Und dieses Gespräch, dieses gemeinsame Reden, das ist ein angenehmer Rahmen, wo wir uns nach den Bedürfnissen des Patienten richten. Und das empfinden viele Teilnehmer als angenehm.
Ja, also ein Bericht quasi aus dem Bereich der qualitativen Forschung, was Sie da machen.
Genau, ja.
Okay. Ja, berichten Sie uns doch mal. Gibt es denn einschlägige Forschungsergebnisse aus Ihrem Bereich oder vielleicht auch aus anderen Bereichen, die eindrücklich die palliative Behandlung stark verändert haben? Was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Gibt es irgendwelche Ergebnisse aus den letzten Jahren, wo Sie sagen, seitdem ich das weiß, haben wir dieses oder jenes in unserer Behandlung doch deutlich verändert?
Ihre Frage hört sich so an, als gäbe es jetzt einen großen, bahnbrechenden Durchbruch. Und da würde ich sagen, in meiner Wahrnehmung nicht. Das sind so Dinge, die wir vielleicht in der Onkologie haben. Neues Medikament mit sensationellen Überlebenszeiten. In der Palliativmedizin sind die Brötchen, die wir backen, geringer. Aber ein Meilenstein war, dass es seit 2015 eine S3-Leitlinie Palliativmedizin gibt. Das ist letztendlich ein zusammengetragenes, geballtes Fachwissen, wie wir Menschen heute auch tatsächlich behandeln. Also alles, was an Literatur, an Forschung zu einzelnen Fragen da war, kann man in dieser Leitlinie als Handlungsempfehlung nachlesen. Und das hat schon maßgeblich, würde ich sagen, Versorgung allgemein und nicht nur im Haus, sondern in der breiten Versorgung verbessert, weil es einfach ein paar Regeln gibt, die man nachlesen kann, die in vielen Bereichen eben auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit fußen.
Mhm. Genau, also über Leitlinien sprachen wir auch im Rahmen dieses Podcasts schon. Und ich glaube, da wissen unsere ZuhörerInnen jetzt auch, dass das wirklich eine Leitlinie ist, die sehr, sehr, sehr viel Arbeit und Zeit und Studienergebnisse eben zusammenfasst und damit eigentlich auch ein sehr großer Erfolg ist, den man da eben geleistet hat. Ja, also vielen Dank schon mal an dieser Stelle für den spannenden Einblick, den Sie uns dort gegeben haben. Und ja, zum Ende des Podcasts frage ich meine Gäste immer gerne noch mal etwas Persönliches. Bei Ihnen ist es jetzt ja so, Herr Dr. Rechenmacher, dass Sie sich in Ihrer Arbeitszeit eben auch viel mit schweren Themen beschäftigen, wo viele andere Menschen sagen, diese Frage nach Tod und wie gehe ich damit um oder mit dem Sterbensprozess, dem gehen viele Menschen aus dem Weg. Aber es ist Ihre tägliche Arbeit. Deswegen eben die Frage, was motiviert Sie an Ihrer Arbeit und was gibt Ihnen vielleicht auch Kraft, sich diesem besonderen Thema zu widmen?
Ja, das ist ein beliebtes Vorurteil, weil es viel mit Tod und Sterben zu tun hat, sei Palliativmedizin sehr traurig. Also natürlich ist Tod und Trauer, Sterben, das gehört zu unserem Alltag. Aber deswegen darf ich das nicht als persönliche Niederlage empfinden, wenn ein Mensch stirbt. Das ist einfach mal das Menschsein, dass am Lebensende eben jemand stirbt. Und die Versorgung dieser Menschen ist erstmal wichtig. Und sie ist auch sehr befriedigend. Wir können da sehr viel Gutes tun, wenn wir es gut tun. Und das ist sicherlich auch Motivation, das jeden Tag wieder zu tun.
Hat sich denn durch Ihre Arbeit Ihre persönliche Sicht auf das Sterben, auf den Tod verändert?
Naja, man gibt in der Palliativversorgung natürlich öfter den Ratschlag, lebe dein Leben. Also wir tun in dem Wissen sozusagen, dass die Lebenszeit jetzt konkret bei einem Menschen begrenzt ist, den Ratschlag, mach das Beste draus und wir helfen dir dazu, dass du das tun kannst. Das ist natürlich ein Ratschlag, den wir auch jedem anderen Menschen eigentlich an die Hand geben müssten. Ob man sich selber immer so dran hält, das lasse ich mal offen.
Okay, gut. Was sind denn so Ihre persönlichen Ziele für Ihre Forschungsarbeiten in nächster Zeit?
Naja, es sind verschiedene Projekte, an denen wir hier arbeiten. Und letztendlich die Grundmotivation ist, dass wir in einer konkreten Frage Versorgung verbessern können. Ja, und immer eben vor dem Hintergrund, das sind schwierige Situationen, das Leid, das können wir nicht vollständig lindern. Wir können nur versuchen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Und da ist eben Palliativforschung ein Beitrag, um es in der Zukunft noch besser zu machen.
Okay. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick, den Sie uns in das Thema gegeben haben. Möchten Sie vielleicht noch ein paar abschließende Worte an unsere ZuhörerInnen sagen?
Na, also ich finde es super, dass Palliativversorgung überhaupt einen Raum kriegt, weil Palliativversorgung immer noch so ein bisschen in der Ecke steht. Und wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, das, was die Leute glauben, was Palliativversorgung ist, dass es nur um Sterben geht, dem ist ja nicht so. Wir haben sehr viele Optionen im Angebot für die Patienten wie auch für die Angehörigen. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, ach, das hört sich doch spannend an, da frage ich mal nach, ob das nicht auch was für mich sein kann, eine Unterstützung, eine Hilfe für mich, dann würde mich das sehr freuen.
Schön. Liebe ZuhörerInnen, da haben Sie es gehört, fragen Sie gerne nach, fragen Sie bei Ihren behandelnden Ärzten nach, in Ihrem Zentrum nach, wenn Sie eben PatientInnen sind oder auch Angehörige von Menschen. Es gibt für Sie ein großes Programm oder eine Möglichkeit, sich eben Unterstützung zu suchen und zu nehmen. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wenn Sie sich zu diesem Thema noch weiter informieren möchten, mache ich an dieser Stelle noch einmal aufmerksam auf unsere Shownotes. Weiter unten in der Podcast-Beschreibung finden Sie also Literaturquellen und Informationen zu diesem Thema. Herr Dr. Rechtmacher, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Zeit und für das tolle, informative und offene Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne. Das war mir eine große Freude.
Ihnen da draußen alles Gute.